Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Guter Gott, wir haben dir das zugesungen, was du gibst, jetzt in der Sommerzeit, wo man dem viele Leben draußen sieht, wer du bist, wo ein Stück von deiner großen Kreativität rauskommt und wer wir für dich sein wollen. Guter Boden, dass wir wachsen dir entgegen und dich mehr und mehr erleben und verstehen dürfen, mitten in dem, was gerade jeweils unser Leben ausmacht. So bitte ich dich darum, dass auch die Zeit hier miteinander verbunden im Raum und verbunden übers Telefon, dass du das gebrauchst, um uns zu begegnen, mitten in dem, was los ist. Wir stellen uns dir zur Verfügung, dass du in uns wirkst, im Hören, im Reden und das damit bewirkst, was du damit vorhast. Du, der gute Gott, der seine Worte losschickt und sie das tun lässt, was du damit vorhast. Amen. Ein paar haben vorhin schon gefragt, du warst ja auf dem Zeltlager. Wie ging's euch? Also im Gegensatz zu Zeltlager von anderen Gemeinden sind bei uns alle gesund hin und wieder gesund heimgekommen. Halleluja. Man hat hin und wieder mal so ein kleines Heimwehopfer, mal für eine Nacht, aber die sind auch wieder gekommen. In der Woche davor hat es geregnet und wir haben ganz schön bange in den Wetterbericht geguckt, hier so, wie entwickelt sich's. Am Sonntag war Aufbau. Und beim Zeug in die Hängerlade, da hat es schon noch ein bisschen tröpfelt, aber sobald man auf dem Platz war, war der Regen weg. Der Nacht auf Montag hat es auch noch mal geregnet. Montag, 12 Uhr mittags, wir treffen uns als Mitarbeiter auf dem Platz, um 14 Uhr kommen die Kinder, nix. Es trocknet an. Und wir sind sogar der riesige Hitze entgangen. Und zwischendrin hatten wir wahnsinnig gute Zeit. 34, 15 Mitarbeiter. Und wir schenken in Ehingen jedem Kind, das aufs Zeltlager mitgeht, eine Zeltlagerbibel. Das ist so eine bestimmte, die haben dann alle. Und so guckt man im Vorfeld hier bei der Anmeldung, hat das Kind schon eine oder nicht. Und dieses Jahr haben wir 16 neue gebraucht. Und du denkst, Halleluja, ja, von 34 Kindern brauchen 16 Kinder als Zeltlagerbibel, weil sie noch nie dabei waren. Ich denke so, wie gut ist das? Und so morgens mit der Bibel arbeite hier so, vielleicht habt ihr das beim Familiengottesdienst schon mal miterlebt, da erzähle ich halt ein Stück weit biblische Geschichte mit einer großen Tafel, wo man halt so ein paar Sachen vorgezeichnet hat, die sich immer weiterentwickeln, dass man irgendwie halt auch die Aufmerksamkeit gebunden kriegt. Und es war ein ganz schön wilder Haufen und das hat, Halleluja, wahnsinnig gut geklappt. Und du denkst, da sind Kinder dabei, die haben ganz wenig Ahnung. Dann erzählen wir diese, wir haben eigentlich nur Jesus-Geschichten. Wir haben ganz einfache Jesus-Geschichten. Ich traue mich gar nicht, hier irgendwas aus dem Alten Testament, Josef, David oder aus dem Neuen Testament, Paulus zu erzählen, weil das sind so viele, die so wenig bis keine Ahnung haben. Wenn die nicht Jesus vor die Nase kriegen, dann läuft was falsch. Und so zählt man die Geschichte von der Speisung der 5000 und in der Kleingruppe, wo sie sich dann zwischendrin auch drüber unterhalten haben und dort miteinander in der Bibel lesen, dann kommt von mehreren Gruppen kam die Rückmeldung, bei uns haben Kinder gedacht, Jesus zaubert. Das ist die Denkkategorie, die da ist. Das ist das, was sie kennen. Ja, hat er irgendeinen Zaubertrick gemacht? Ich sage, nee, da in ihm wirkt nochmal eine andere Kraft. Er ist Gottes Sohn, er kann sowas. Und so zu erleben, wie Kinder einen Bezug zu Jesus kriegen, das mit ihnen geht, die Bock haben wiederzukommen, die gut dabei waren, die richtig viel Spaß hatten in den Tagen. Und wir hatten jetzt am Sonntag Rückmelderunde hier als Mitarbeiterteam, wo wir einfach wahnsinnig dankbar zurückgucken. Sind alle gesund hin, alle wieder gesund heimkommen, zwischendrin wild im Wald gespielt, nachts und abends unterwegs, mal dies, mal dort, mal jenes. Und es ist so viel Gutes passiert. Und wir sind unglaublich dankbar, was Gott in der Zeit gemacht hat. Und das ist also mit die Einstiegssituation. Ich mag euch noch ein bisschen mehr vom Zeltlager erzählen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was gehört. 34 Kinder, 15 Mitarbeiter auf so einem Zeltplatz zwischen Holzgerlingen und Eninge in Mauren, auf einer Wiese. Da ist immer was los. Da ist nie sonderlich still. 34 Kinder, bestes Jungscharalter, so ich sage jetzt mal grob zwischen 9 und 13. Sturm und Drang. Und Mitarbeiter, die es auch faustig hinter die Ohren haben. Und das ist ja gut, dass die dabei sind. Da ist selten Stille da. Da gibt es wenig Orte und Uhrzeiten, wo es tagsüber ruhig ist. In der Mittagspause, wenn man da wirklich alle mal mehr oder weniger weil im Schatten sitzt. Und ein weiterer seltener Ort der Ruhe ist, so dumm es vielleicht auch klingt, das Klo. Das Mitarbeiter-Dixi. Ja, Dixi, sagt euch das was? Das ist so ähnlich wie der preußische Donnerbalken, allerdings aus Kunststoff und mobil. Wir hatten 4 Dixis auf dem Platz. Da war Ruhe. Das ist der einzige Ort, wo es wirklich ruhig war. Und auf der Innenseite hier von der Tür beim Mitarbeiter-Dixi ist eine Karte drauf gewesen. Am Sonntag könnt ihr das nachher auf dem Bild nochmal sehen. Hier mit einem großen Bergmassiv in der Abendsonne. Und drauf standen die ersten 2 Verse aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? So heißt es in der Übersetzung. Das ist jetzt nicht klassisch Luther. Und die Antwort dann, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. An jedem Dixie, an jeder Tür innen hing ein anderer Bibelvers. Aber ich war froh, dass der bei uns Mitarbeiter hing. Ich war so froh, dass der da war, dass genau das Gott benutzt hat, um zu reden in der Zeit. Das war ein wahnsinniger Schatz in einer Zeit mit wenig Schlaf, mit durchaus herausfordernden Kindern, mit meiner Rolle, die manchmal irgendwie auch von ein bisschen Einsamkeit geprägt ist. Also wenn du die biblische Geschichte erzählst, du bereitest es nicht immer Team vor wie die andere, die einen halben Tag lang ein Spiel vorbereitet über mehrere Phasen. Du bist irgendwie so ein bisschen alleine dabei. Und manchmal schwappt dann über mich so riesige Welle auf von Perfektionismus und Selbstkritik und das hat nicht geklappt und was wäre gewesen, wenn? Und auf diesem Mitarbeiter-Dixi, mitten in dieser unguten Mischung aus Gedanken, da sagt Gott einem das. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und was daraus passiert ist, das erzähle ich euch zum Schluss nochmal. Ja, ein bisschen Spannungsbogen halten. Was bei Kindern wichtig ist, hilft auch bei Erwachsenen, inklusive mir selber. Aber wie oft, vielleicht nicht auf dem Zeltlager, wie oft hängt man einfach auch im ganz normalen Alltag in so einer Situation, so eine Mischung aus angestrengt, müde, Sorge, vielleicht manchen Selbstzweifel. Und wie oft braucht es genau das, dass man das aus der Bibel rausgesagt kriegt. Dass Gott auftaucht, dass er redet, dass unsere Hilfe von ihm kommt. Wie oft braucht es das? Nicht nur in den Handvoll Tage, die man irgendwo auf einer Wiese zwischen Holzgerlingen und Eninge verbringt. Nicht nur als Pastor, nicht nur als Mitarbeiter, sondern wir brauchen das Tag für Tag, diesen Blick, mit wem wir es zu tun haben. Und so mag ich mit euch das lesen. Psalm 121, die Verse komplett 1 bis 8, ist relativ kurz und gnädig von der Länge her, nach der Übersetzung von Luther 2017. Da heißt es, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Woher kommt mir Hilfe? Das ist die Ausgangsfrage, die der Psalmbeter hier hat. Woher kommt mir Hilfe? Und seine erste Antwort ist, nicht von den Bergen. Nicht von den Bergen. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Nicht von diesen Bergen. Berge waren immer wieder Orte, wo das Volk Israel Gott begegnet ist. Das gab es durchaus. Der Berg im Land Moria, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Der Berg Sinai, wo Mose für das Volk die 10 Gebote bekommt. Der Berg Zion in Jerusalem, der Ort, wo Gottes Tempel steht. Und das ist ja ein Wallfahrtspsalm, wo du nach Jerusalem hochgehst. Es liegt ja auch nicht irgendwo im flachen Land, sondern in den Bergen. Das ist eine Erhöhung. Aber der Punkt, der hier dahinter steckt, ist noch ein anderer. Weil oftmals waren diese Hügel und die Berge auch die Orte, wo die früheren Bewohner Kanaans andere Götter angebetet haben. Und 78 Mal, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, 78 Mal werden im Neuen Testament diese Höhen erwähnt, diese Berg- und Hügellagen. Diese Berg- und Hügellagen, die die Israeliten nicht zerstört haben. Diese Orte, an denen früher von den Kanaanitern ihre Götter und Götzen angebetet wurden, die haben sie nicht zerstört. Im Gegenteil, sie haben sie selber genutzt, um dort diese Götter anzubeten. Und 78 Mal bekommen wir das im Alten Testament gesagt, hey, was macht ihr hier? In 1. Könige 14 heißt es, auch sie, die Israeliten, errichteten sich Kultplätze, wo sie Kultsteine und Kultpfähle aufrichteten. Auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum taten sie das. 2. Könige 17. Auch Kultsteine und Kultpfähle errichteten sie überall. Auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Auf den Kultplätzen brachten sie Räucheropfer dar und so machten sie es wie die Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte. Mit ihren bösen Tun machten sie den Herrn zornig. Und jetzt betet diese Person aus Psalm 121, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Nicht von diesen Bergen. Er sagt, meine Hilfe kommt definitiv nicht von diesen Bergen. Meine Hilfe kommt von diesem Gott, der diese Hügel und Berge gemacht hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der große Unterschied. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Nicht von diesen vermeintlichen Göttern. Nicht von diesen Orten, an denen Leute hingehen und sich mühen. Sondern meine Hilfe kommt von Gott. Er ist der, der dafür verantwortlich ist, dass es diese Hügel und Berge überhaupt gibt. Das ist das, was wir hier als erstes gesagt bekommen. Meine Hilfe kommt von Gott. Auch das ist immer wieder ein Ding. Wo suchen wir Hilfe? Und woher kommt sie wirklich? Im Alltag gibt es genug Momente, wo man Hilfe braucht. Manchmal kann man sie sich selber suchen, sei es irgendwo im schlauen Buch, im Internet, wie auch immer. Manchmal braucht es Leute, die entweder Sachwissen haben, ein Fachmann, eine Beraterin, ein Facharzt. Manchmal sind es die Gespräche mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, vielleicht mit Leuten aus der Bibelstunde. In manche Sachen, wo du Hilfe brauchst, investierst du viel Zeit, viel Kraft, vielleicht auch viel Geld und viel Konzentration. Und doch kommt man manchmal, vielleicht öfters als einem lieb ist, an diesen Punkt, wo die ganze Möglichkeit, um Hilfe zu suchen, irgendwie durch sind. Und man auf diesen Trichter kommt, das, was ich machen kann, ist eigentlich beten. Das ist unsere Gesellschaft manchmal so. Jetzt kann man nichts mehr machen, jetzt bleibt einem noch das Beten. Ja? Hier so vor Gericht, hoher See, da bist du in Gottes Hand. Ja? Ihm bist du ausgeliefert. Und da kann man dann vielleicht ins Beten kommen. Meine Hilfe kommt von Gott. Manchmal merkt man das zu spät. Warum komme ich eigentlich jetzt erst auf die Idee zu beten? Ich Dubbel. Ich sage das ja nicht irgendwie, um dich zu beschämen oder so. Ich kenne diese Momente ja in mir selber. Sagen, Martin, warum betest du nicht einfach zügig? Ich sage das auch nicht irgendwie, um menschliche Hilfsmittel, um Ratgeber oder Mühe schlecht zu machen. Aber am Ende des Tages kommt die entscheidende Hilfe nicht von Menschengemachtem, nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht unbedingt von Dingen, die wir kontrollieren können. Und auch nicht von Dingen, die man vielleicht bewusst oder unbewusst wie so einen kleinen Gott behandelt. Ja, so vergleichsweise mit diesen heiligen, vermeintlich heiligen Hügeln und Bergen. Man sagt, das gibt mir Sinn. Da drin finde ich meine Hilfe. Meine Position, die ich mir erarbeitet habe. Das Image, das Ansehen, das ich habe. Die Familie, deren Oberhaupt, zumindest altersmäßig, ich geworden bin. Meine Hilfe kommt von Gott. Kann Gott deine Freunde gebrauchen? Eine gute Beraterin? Das Internet? Auf jeden Fall. Kann er deine Umstände lenken? Auf jeden Fall. Kann er ein Wunder tun, das über all das hinausgeht? Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages bleibt es dabei, meine Hilfe kommt von Gott. Und das ist im Psalm 121 ja noch lang nicht alles. Es geht ja noch weiter. Meine Hilfe kommt von Gott und er passt auf mich auf. Schau und hör noch mal mit mir hin, welches Wort in den Verse 3 bis 8 immer wieder auftaucht. Einfach noch mal kurz hinhören, ich betone es auch deutlich. Vers 3 bis 8. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages nicht die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Habt ihr wahrscheinlich rausgehört. Es geht hoch und runter ums Behüten. Um Gott als den Behüter und das, was er tut, nämlich das Behüten. In 6 Verse kriegt man das einfach mal geschwind 6-mal gesagt. Als bräuchte man es. Als müsste man es wissen. Als müsste man es immer wieder gesagt bekommen. Das ist wie wenn der Peter da so immer den Kreis dreht. Also er sagt, es geht darum, ja, bei Gott ist meine Hilfe und er ist derjenige, der mich behütet. Mit Behüten und Behüter sein oder einen Behüter haben, ist das immer so ein bisschen Sache in unserer Sprache. Das ist nicht so sonderlich beliebt und prominent. Erstens benutzt man das Wort Hüter oder Behüten selten. Und zum anderen hat es eher ein bisschen eine negative Bewertung bekommen. Wenn man dann sagt, ja, das Kind kommt aus einer behüteten Familie. Also ein bisschen mit verbunden ist der Gedanke, das Kind hat einfach, ja, keine Ahnung vom echten, harten, normalen Leben. Das ist es nicht gewohnt und vielleicht hat es sogar Helikoptereltern, die so permanent über ihm schweben, dass ihm auch ja nichts passiert. Behütet wird er. Aber lass uns noch mal hingucken. Wer hütet und wer behütet eigentlich? Wer passt auf? Rein menschlich gibt es da eine ganze Ladung an Jobs, die diese Aufgabe haben. Jeder Hirte hat diesen Job. Teilweise haben sie sogar einen Hütehund. Unser alter Vermieter früher, der hat einen australischen Border Collie gehabt. Nicht bloß einen, sondern gleich mehrere. Und die Viecher machen sich in ihrer Arbeit kaputt. Die sind hinterher. Die können nicht still sitzen, außer man sagt es zu ihnen. Die machen sich in ihrer Arbeit vor lauter Hüten kaputt, wenn man zu denen nicht sagt, setz dich hin, Platz, Ruhe. Und dann hechelt man sich halb kaputt. Aber die Tiere sind so ganz drin. Und das ist der Grund eben auch hier, der Hirte, der behütet, hat einen Hütehund dabei. Er kümmert sich um die Schafe, er sorgt für sie, er passt auf sie auf. Und es ist selten das Thema, dass irgendwo der Wolf sich ein Abendessen schnappt. Gibt es dann doch auch hin und wieder mal hier so, Grüße aus Tschechien oder sonst wo, hier wo mal Besuch ist. Und doch muss man auf seine Schafe aufpassen. Das habe ich in Bühlerhausen erlebt. Plötzlich steht eine Herde Schafe vor dem Gemeinschaftshaus. Auf der Wiese nebendran und kein Schwein ist da. Wie gut ist, wenn man der Hirte kennt. Sagen kann, hey, Jakob, kannst du kommen? Deine Schaf steht bei uns. Und er kommt mit seinem Hütehund auf dem alten Fahrrad, gezogen vom Hütehund. Und sagt, wissen die Schafe, was Sache ist. Gut, dass es einen Hirte gibt, der nach ihnen guckt. Auf mich haben sie nicht gehört. Ich bin auch nicht ihr Hirte. Die haben bloß blöd geguckt und an der Scheibe vom Gemeinschaftshaus geschleckt. Ja? Aber sie brauchen jemanden, der auf sie aufpasst, der nach ihnen guckt. Das ist der Job des Hirten. Wenn er in diesen warmen Tagen ins Schwimmbad geht oder an den Baggersee, dann habt ihr es potenziell mit einem Bademeister oder einem Rettungsschwimmer zu tun. Seine Aufgabe ist es, nach den Leuten zu gucken, aufzupassen, dass da keiner versauft irgendwie. Weil, warum auch immer, Krampf oder ihr lang auf der Luftmatratze gelegen und dann ins Wasser gefallen. Es ist seine Aufgabe, nach den Leuten zu gucken. Wenn es euch in die Berge zieht, gibt es den Beruf des Bergführers, der die Berge kennt, der das Wetter versteht, sieht, was es bedeutet, wenn sich die Wolken so oder so bewegen. Und seine Aufgabe, sein Ziel ist es, dass er die Gruppe auf ihrer Tour sicher an den Gipfel oder die Gipfel kriegt und genauso sicher wieder nach Hause. Der hat seine Aufgabe, auf diese Handvoll Leute aufzupassen. Und nicht zuletzt, da wo du vielleicht irgendwo mal hier dir, sei es nur im Fernsehen oder doch mal auch im echten Leben, hier irgendwelche Prominenz begegnet, die hat meistens einen Personenschützer. Da passt jemand auf seinen Kunden auf, unter Umständen mit der Notwendigkeit, sich vor ihn zu schmeißen. Da passt jemand auf einen anderen auf, nicht zuletzt, wenn es dumm läuft mit seinem Leben. So unterschiedliche Personen, die genau so eine Hüteaufgabe haben, so eine Aufpassaufgabe haben. Und so wird Gott in gewisser Weise beschrieben. Gott passt auf uns auf, wie der Hirte, wie der Rettungsschwimmer, wie der Bergführer, wie der Personenschützer. Dass er für dich und mich sorgt, für dich und mich einen Blick hier offen hält, der dich schützt, der dich führt auf diesem Lebenswertweg. Und wenn du auf Jesus und sein Kreuz siehst, dann geht es weit über den Job von einem Personenschützer hinaus, dass er sich wirklich kümmert mit seinem ganzen Leben. Meine Hilfe kommt von Gott. Er passt auf mich auf. Das ist so das, was über Psalm 121 so geballt steht. Meine Hilfe kommt von Gott. Er passt auf mich auf. Und ganz nebenbei macht er das nicht in Teilzeit. Wenn man nochmal guckt, die Verse 3 und 4. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Gott macht es nicht in Teilzeit, sondern 24/7. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Gott behütet sehr umfassend. Er macht es nicht in Teilzeit und vor allem macht es nicht halblebig. Mit einem halben Auge mal geschwind. Oder zwischendrin mal hier so ein kurzer Sekundenschlaf. Vers 5b, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass Gott auf dich aufpasst bei dem, was du tagtäglich tust, mit dem, was du in die Hand nimmst, was deine Aufgaben sind. Vers 6, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Gott passt auf dich auf. Mitten auch in beschwerlicher Umgebung, vielleicht sogar in lebensfeindlicher Umgebung und des Tags und nachts. Vers 7, da behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Gott passt auf dich auf, mitten im äußeren Übel und auch mitten in dem, was in deine Seele kriechen will und dir dort innerlich Schaden zufügen will. Vers 8, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Dass Gott auf dich aufpasst, wenn du losgehst oder heimkommst. Und ich habe in der Vorbereitung von einem Mann gelesen, und so in der Art und Weise, wie er das geschrieben hat, hat man den Eindruck gehabt, da schreibt jemand mit funkelnden Augen. Das war so erzählt im Schreiben von seiner Mama. Und er schreibt es regelmäßig, bevor wir als Kinder damals, sagt er, losgezogen sind auf Reisen oder auf längere Zeiten weg, wo auch immer, sagt er, schreibt er, hat unsere Mama für uns Psalm 121 gebetet. Und sagen, hey, mit diesem guten Gott gehst du los. Der geht mit dir. Und er schreibt es auf eine Art und Weise, dass du merkst, hey, da ist ein richtiger Schatz entstanden. Und ich dachte, das wünsche ich mir für meine eigene Familie. Dass unsere Jungs immer wieder vorzulesen und zu beten, wenn wir losgehen. Mit wem haben wir es zu tun? Mit dem Gott, der auf uns aufpasst. Der unsere Hilfe ist, von dem unsere Hilfe kommt und der auf uns aufpasst. Wenn man Psalm 121 liest, dann könnte man vielleicht auch auf diesen schiefen Gedanke kommen, wenn man Gott schon hat, dann kann einem nichts Schlimmes mehr passieren. Ja, der passt doch auf einen auf, oder? Psalm 121, Martin liest das durch. Man könnte meinen, wenn jemand wirklich zu Jesus, zu Gott gehört, dann kann dem nichts mehr Wildes passieren. Deine eigene Erfahrung und die von Menschen um dich herum, die dir vielleicht super, super wichtig sind, die sprechen eine durchaus andere Sprache. Dass man denkt, hey, was ist da los? Hat Gott da doch gepennt? Ist das kein 24-7 gewesen, sondern eher 23-6? Hat er mal eine Stunde am Arbeitstag sich Ruhe gegönnt und den Sonntag selber genommen? Diese Frage kann manchmal sehr, sehr deutlich kommen und gar nicht unbedingt so halbhumorig, wie ich es gerade formuliert habe. Wie passt es zusammen, diese Zusage? Meine Hilfe kommt von Gott, er passt auf mich auf von dem, was los ist. Guck nochmal mit mir den Psalm an. Wenn da steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, dann ist da diese Erkenntnis mit drin, dass man Hilfe braucht. Ja? Wenn ich sage, meine Hilfe kommt von ihm, dann heißt es, ich brauche welche. Nicht unbedingt nur theoretisch, sondern auch sehr, sehr praktisch. Und wenn es heißt, dass der Herr Tag und Nacht über uns wacht und uns behütet, dann steckt es mit drin, dass man diese Form von Bewachung und Behüten braucht. Das ist mit drin. Und ein Ausleger, der beschreibt es, der Kernpunkt von Psalm 121 ist nicht, dass wir keine Probleme haben werden, sondern dass Gott uns beschützen wird, während wir sie durchleben. Der Kernpunkt von Psalm 121 ist nicht, dass wir keine Probleme haben werden, sondern dass Gott uns beschützen wird, während wir sie durchleben. Die Verheißung dieses Psalms ist nicht, dass wir niemals stolpern oder uns die Zehen stoßen werden, sondern dass keine Verletzung, keine Krankheit, kein Unfall, keine Not über uns Macht haben wird. Das heißt, uns von Gottes Angesicht für immer trennen könnte. Vielleicht spürst du so ein bisschen von dem, wie er das schreibt, auch das raus, was Paulus die Römer sagt. Römer 8, 38 bis 39, wo er sagen kann, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Kein Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschenkt. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott und er passt auf uns auf. Und er schaut nicht weg. Er schaut nicht weg, wenn du stolperst. Er schaut nicht weg, wenn du verwirrt und irritiert bist. Er schaut nicht weg, wenn du dich innerlich verirrst. Er schaut nicht weg, wenn deine Nacht unglaublich lange ist. Seine Augen, sie sind auf dich gerichtet. Und seine Hände sind bereit und sein Herz ist für dich da. Dieser Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der die Sterne an ihre Stelle platziert, der hält. Das ist diese große Wahrheit und Wirklichkeit, dass dieser gute Gott hält, dass er auf dich aufpasst und dich hält, genau jetzt. Ich habe euch erzählt hier so ein bisschen von Zeltlager. Was macht man, wenn man auf dem Zeltlager Dixie war? Und zwischendrin Psalm 121 hier so mal die erste zwei Verse durchgebetet hat. Man geht Hände waschen. Ja, alles andere wäre Quatsch. Man geht danach Hände waschen. Das hat sehr hohe Priorität. Das fordern wir zu Recht von den Kindern ein und auch von uns als Mitarbeiter. Und dann geht's und ging's in diese Tage zurück in den ganz normalen Lageralltag. Machst, was du machst. Bist da, spielst mit den Kindern, schwätzt mit den Mitarbeitern, bereitest irgendwas vor. Und doch habe ich in diese Tage das irgendwie immer wieder erlebt, dass ganz unerwartet irgendwie für mich das so passiert ist, dass irgendwie in mir ganz viel Liebe für die Kinder und für die Mitarbeiter da war. Also jetzt nicht, dass ich sonst sagen würde, ich mag niemand und hoffentlich ist es rum, lass mich bloß in Ruhe. Nee, das nicht, das ist sonst nicht so. Aber dann in diese Tage zu merken, da ist plötzlich eine Liebe und eine Freude an die Kinder und an die Mitarbeiter da, die nicht klassisch typisch von mir in der Menge kommt. Und da war ein bisschen mehr Kraft als sonst. Und die innere Überzeugung, die mich ein bisschen entspannter gemacht hat. Wie wenn Gott sagen wird, es geht nicht um Perfektion in dem, was du machst. Es geht darum, dass du bereit bist, Gott zu dienen und die Kinder zu dienen. Und was er draus macht, das ist gefälligst sein Job. Meine Hilfe kommt vom Gott, der auf mich aufpasst, der auf dich aufpasst. Und so lade ich dich ein, zum Schluss diese Verse mit mir zusammen zu beten. Ihr habt es ja vor euch in der Bibel, ist die Chance, nochmal geschwind aufzuschlagen. Psalm 121. Und vielleicht gibt es sogar den Moment, in dem du merkst, ich bete einen Satz oder ein Wort vielleicht jetzt anders, als ich es vor einer halben Stunde getan hätte. Sei es auch bloß ein kleines Muckesäckele anders. Ja, so eine ganz minimale Andersartigkeit. Psalm 121. Klassisch nach Luther. Nicht meine Lieblingsübersetzung generell, aber zum Texte auswendig lernen, Gold. So beten wir miteinander, komplett gemeinsam. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und so möchte ich weiterbeten. Guter Gott, das ist dein Versprechen, dass unsere Hilfe von dir kommt. Damals beim Psalmbeter und heute genauso bei uns. Dass unsere Hilfe von dir kommt und du auf uns aufpasst. In Dingen, die wir in der Hand haben und in Dingen, die wir bei weitem nicht in der Hand haben. Und du weißt um diese Momente, in denen es irgendwie leichter wäre, hier vermeintlich Hilfe in was Menschlichem zu suchen und dann doch diese ernüchternde Feststellung da ist, dass es nicht hilft, dass es viel zu schnell an seine Grenzen kommt und wo auf dich angewiesen sind. Was für ein Versprechen ist es, dass unsere Hilfe von dir kommt und du uns auf uns aufpasst, mitten in dem, was in dieser Woche schon war und in der restlichen Woche sein wird. Du weißt, wo die Einzelnen genau das brauchen, diese Erfahrung, wie du hilfst und wie du sie im Blick behältst und auf sie aufpasst. Du weißt um die, die sich darüber freuen, dass du eingegriffen hast, dass du wirklich Hilfe warst und dadurch Hoffnung gewachsen ist von Neuem für das, was kommt. Manchmal sehen wir es mehr, manchmal sehen wir es weniger, wie sehr wir auf dich angewiesen sind. Manchmal steht es vielleicht sogar in Fragezeichen, ob du wirklich aufpasst und da bist. Und so bitte ich dich, dass du dich immer wieder neu zeigst als dieser gute, vertrauenswürdige, helfende, hütende, aufpassende, gute Gott. Und so beten wir miteinander nochmal das Gebet, Jesus, das du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.